Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Wie deutlich grenzen sich ostdeutsche Unternehmerinnen und Unternehmer von der AfD ab? Das ist eine Frage, die wir uns in dieser Sendung stellen. Und außerdem, warum die Rettung des Batterieherstellers Varta für manche Kleinanleger keine gute Nachricht ist und warum Porsche Varta unterstützt. Der angeschlagene Batteriekonzern Varta aus Baden-Württemberg ist vorerst gerettet. Auch in Zukunft kann Varta also kleine und große Batterien produzieren. Sicher war das bislang nicht. Die Varta AG hatte einen Schuldenberg von rund 500 Millionen Euro eingehäuft. Am Wochenende wurde bekannt, die Gläubiger stimmen einem Schuldenschnitt zu. Zudem steigt der Sportwagenhersteller Porsche als Investor ein. Das Ganze hat nur einen, Schönheitsfehler. Die regulären Aktien, die verlieren an Wert. Die Aktionäre werden gewissermaßen enteignet. Thomas Wagner berichtet.
Die Varta AG selbst spricht in einer Mitteilung von einem bedeutenden Meilenstein. Kernpunkt des nun vorgelegten Sanierungsplans: ein Schuldenschnitt. Varta steht bei seinen Gläubigern zurzeit mit 485 Millionen Euro in der Kreide. Davon sollen 285 Millionen Euro erlassen werden. Und nicht nur das, Großinvestoren schießen weitere 60 Millionen Euro nach. Zudem steigt der Sportwagenhersteller Porsche bei Varta selbst und bei der Varta-Tochter V4Drive Battery ein. Ein Meilenstein eben, wie das Unternehmen meint. Eher ein großer Stolperstein, kritisiert dagegen die Deutsche Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, denn
es bedeutet, dass die freien Aktionäre, die immerhin hier 49% des Kapitals halten, ersatzlos ohne Entschädigung rausgedrängt werden. Das ist eine kalte Enteignung.
Kritisiert Daniela Bergdold, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, den Varta-Sanierungsplan. Denn Voraussetzung für den Schuldenschnitt war nach Unternehmensangaben eine vollständige Herabsetzung des Grundkapitals der Varta AG auf Null. Das heißt, die Varta AG wird von der Börse genommen, die Aktien verlieren ihren Wert. Grundlage dafür ist das sogenannte Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starock.
Das nichts anderes macht oder die Möglichkeit gibt, eine Sanierung durchzuführen und dabei den Weg zu gehen, dass das Kapital auf Null herabgesetzt wird.
Das könne vom Grundsatz her ja schon eine Chance zur Rettung von Unternehmen vor der Insolvenz sein, wenn sie im operativen Geschäft erfolgreich wirtschaften. Dass im vorliegenden Fall aber alle Kleinaktionäre plötzlich leer ausgehen, nur noch wertlose Wartepapiere im Depot haben, sei allerdings aus Sicht der Anleger kaum hinnehmbar.
Wir sehen das also mega kritisch. Ich glaube auch, der Gesetzgeber hat das nicht so gewollt und sich auch nicht so gedacht. Er wollte den Unternehmen die Möglichkeit geben, also nicht in die Insolvenz zu schlittern, sondern vor der Insolvenz eine Möglichkeit zu haben, sich unter Einigung aller Gläubiger aus den Schulden zu befreien, aber nicht dergestalt, dass es letztlich dazu führt, dass man unliebsame, weil kritische Aktionäre rausschmeißt und sich dafür die liebsamen, weil mit ganz anderen Vorstellungen behafteten Aktionäre reinholt.
Damit meint Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz die zukünftigen beiden einzigen Anteilseigner bei Varta, nämlich den österreichischen Investor Michael Theuner und die Porsche AG. Sollte das Varta-Beispiel, nämlich die Möglichkeit einer Entwertung der Aktien nach dem Starock-Verfahren, Schule machen, steht nach Ansicht von Daniela Bergdold das Vertrauen der Anleger in den bundesdeutschen Kapitalmarkt ganz grundsätzlich auf dem Spiel. Denn jeder Aktionär müsse theoretisch Angst haben, dass auch seine Papiere nach dem Varta-Beispiel entwertet werden könnten.
Das ist schlicht und ergreifend für den deutschen Kapitalmarkt eine Katastrophe.
Währenddessen hat der Sportwagenhersteller Porsche bestätigt, eine Mehrheitsbeteiligung an der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH anzustreben. Dort würden schließlich großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen hergestellt, die im Hybridantrieb eines Porsche 911 Modells Verwendung finden. Dies sorgt in der Branche allerdings stellenweise für Verwunderung. Weil?
Nach meiner Einschätzung ist es ein fremdes Geschäftsfeld, wo Porsche jetzt einsteigt, und es ist auch wenig verständlich, weil man im eigenen Haus, im VW-Konzern, eine große Batteriebereichsabteilung hat mit PowerCo.
So Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer.
Das ist überraschend, denn es sind bei der Herstellung und bei der Entwicklung von diesen Dingen immer große Risiken dabei. Und diese Risiken muss man schauen, ob man die richtig balanciert.
Ferdinand Dudenhöfer im Beitrag von Thomas Wagner war das. Warta, also vorerst gerettet, aber zu einem hohen Preis für Kleinanleger. Und wir haben von der Schützenhilfe eines anderen Unternehmens aus Baden-Württemberg gehört. Porsche steigt bei Warta bzw. einer Tochter ein. Da gibt es eine ganze Menge zu besprechen und das machen wir mit Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Claudia, ein Rückzug von Warta von der Börse ist geplant. Hat sich der Blick auf die Warta-Aktie jetzt damit schon jetzt erledigt?
Nein, so kann man das nicht sagen. Die Gremien der beteiligten Parteien müssen dem Konzept ja noch zustimmen. Auch das Bundeskartellamt muss grünes Licht geben. Man hofft, dass der Prozess in diesem Jahr abgeschlossen sein wird. Warta-Aktien sind seit geraumer Zeit schon nicht mehr viel wert. Heute brechen sie um mehr als 50% ein. Zu Mittag kosten sie nur noch knapp 2 Euro zum Vergleich. Das Unternehmen wurde 2017 an die Börse gebracht, war lange Zeit auch ziemlich gefragt wegen des boomenden Geschäfts mit kleinen Akkus, etwa für kabellose Kopfhörer. Der Aktienkurs von Warta ist bis auf über 180 Euro gestiegen. Zeitweise kosten die Papiere heute aber weniger als 1 Euro. Kurz vor der Sendung habe ich mit dem Autoexperten Christoph Stürmer darüber gesprochen. Er beobachtet die Branche seit vielen, vielen Jahren. Ist das ein Trend, dass Autohersteller Technik und Know-how zukaufen? So nach dem Motto, zukaufen oder in größerem Stil bei einem Unternehmen einsteigen ist billiger. Es geht vor allem schneller, als wenn ich alles selbst entwickle.
Wir haben einige Joint Ventures und finanzielle Zusammenarbeiten jetzt beobachten können. Zunächst im Bereich Batterie, Systeme und Akkumulatoren, jetzt aber auch zunehmend im Bereich Software.
Was hat das denn für Folgen?
Die Folgen sind zwiegespalten. Einerseits gibt es natürlich die Möglichkeit, relativ schnell Technologien ins Haus zu bekommen. Andererseits ist natürlich ein Zulieferer, den man im Haus hat, meistens exklusiv, nur für den einen Kunden verfügbar und kann damit die Volumeneffekte und auch das Lernen von anderen Kunden und Kundenanforderungen dann nicht mehr weitergeben.
Sie haben eben schon kurz angedeutet, es geht nicht nur um Batterien, also um die Energiespeicher, sondern zunehmend auch um Software. Ich denke mal, da dürfte in Zukunft technisch möglich sein, wovon wir heute nur träumen können. Wird daran in den Entwicklungsabteilungen der Autobauer getüftelt oder in welchem Maße wird auch dazu gekauft?
Also die Zukäufe in den Bereich Batterietechnologie entstammen sicherlich dem klassischen Denken, dass sich Autos über den Antriebsstrang differenzieren. Deswegen ist völlig logisch, was früher ein besonders guter Motor war, ist heute eine besonders gute Akkuzelle. Aber in der Zukunft werden Fahrzeuge und vor allen Dingen Fahrzeugfunktionen immer mehr durch Software definiert. In ihrem Verhalten, in ihrer Interaktivität und auch in ihrer Integration ins Fahrzeug. Deswegen glaube ich, dass das, was früher ein guter Antriebsstrang war, in der Zukunft eine gute Softwareplattform sein wird und sein muss.
Es gibt ja Dinge, die funktionieren müssen, auf die Verlass sein muss. Wie wollen sich denn die Hersteller besonders hervorheben im Vergleich zur Konkurrenz?
Ich glaube, dass man digitale Systeme natürlich viel stärker auf einzelne Anforderungen viel dynamischer anpassen kann, wenn wir uns das heute anschauen. Heute kann man jedes Fahrwerk schon mehrfach verstellen, man kann Antriebscharakteristiken verstellen. Das war früher alles nicht möglich, das kommt alles aus der Software und ich glaube, das wird sehr stark weitergehen.
Wird es auch sowas wie ein ganz individuelles, für mich als Kunden hergestelltes Auto geben?
Ich glaube, das ist klar eine Vision, die aber im Bereich der sozusagen Anzeigen, Infotainment erstmal anfangen wird. Da kann man sich alles so bunt machen, wie man es möchte, aber dann tiefer und tiefer auch das Fahrzeug konfigurieren. Sicherheitsfunktionen sicherlich zuletzt.
Wie müssen wir uns denn die Autobranche in Zukunft vorstellen? Einige wenige Hersteller, kaum noch Zulieferer?
Ich glaube, von der Struktur her wird sich nicht viel ändern, nur die Wichtigkeiten werden sich verändern. Der Antriebsstrang wird meiner Ansicht nach an Differenzierungsfähigkeit nachlassen, aber die Individualisierung über Software und Funktionalitäten wird sehr stark zunehmen und das sollte jeder für sich machen.
So der Autoexperte Christoph Stürmer.
Und wir schauen in dieser Sendung natürlich immer wieder darauf, wie es deutschen Unternehmen wirtschaftlich geht. Und da gibt es heute neue Daten mit Blick auf deutsche Exporte.
Und da zeigt sich einmal mehr, dass die Autobranche allen Problemen und Schwierigkeiten zum Trotz immer noch ein wichtiger Exportschlager ist, auch wenn nicht mehr so viele Fahrzeuge in andere Länder verschickt werden, wie das früher einmal der Fall gewesen ist. Auch die Ausfuhr von Maschinen und von chemischen Erzeugnissen ist zurückgegangen. In Zahlen ausgedrückt, die Exporte schrumpften im ersten Halbjahr um 1,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Und auch die Importe geben nach, sie sanken von Januar bis Juni um 6,2%.
Die Stimmung im deutschen Einzelhandel, also auch in den Geschäften vor Ort und um die Ecke, die wird einfach nicht besser.
Das ist richtig. Einzelhändler beurteilen nicht nur die aktuelle Lage schlechter, sondern sie schauen auch viel pessimistischer in die Zukunft. Das gilt für die Verkäufer von Fahrrädern, von Kleidung, von Möbel, von Einrichtungsgegenständen, genauso wie für diejenigen, die mit Elektrotechnik oder mit elektronischen Haushaltsgeräten handeln. Die Gründe sind vielfältig. Viele Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz, halten das Geld zusammen. Gut, auf gewisse Dinge will man nicht verzichten. Da gehört momentan der Urlaub dazu. Aber alles zusammen, also Urlaub plus großzügiges Einkaufen, das ist im Moment einfach nicht möglich.
Wir schauen auf den DAX.
Der ist zwar mit einem Minus in die neue Handelswoche gestartet, mittlerweile aber leicht im Plus bei 18.365 Punkten.
Wir schauen auf den Euro-Kurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1.1037 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,25 auf 2,23% gesunken. Und für die Feinunze Gold muss man am Mittag $2.492,11 bezahlen.
Claudia Werle war das mit Zahlen und Analysen an der Börse in Frankfurt am Main. In knapp zwei Wochen wird in Sachsen und Thüringen gewählt und die AfD könnte in beiden Bundesländern laut Umfragen die stärkste Kraft werden. Also jene Partei, die für einen wirtschaftsliberalen Kurs steht, aber auch für einen Kurs, den viele mit Anti-EU und Anti-Euro beschreiben würden. Eine Partei, die in Teilen rechtsextrem ist und Fachkräfte aus dem Ausland abschreckt. Was würde ein Wahlsieg mit der Wirtschaft der Bundesländer machen? Und wie verhalten sich Unternehmerinnen und Unternehmer in Ostdeutschland? Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat sich das genauer angeschaut und Unterschiede zwischen Ost und West festgestellt. Aus Sachsen berichtet Nadine Lindner.
Auch eine Mehrheit der ostdeutschen Unternehmen sieht den Aufstieg der AfD kritisch. Allerdings zeigen die Zahlen der Wirtschaftsforscher vom IW deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. So wurden Unternehmen gefragt, ob sie in der AfD ein Risiko für die Fachkräftesicherung und den Bestand der EU und des Euro sehen. In Westdeutschland sind das 79% der Befragten, in Ostdeutschland nur 59%. Zudem haben sich im Osten mit 29% deutlich weniger Unternehmensvertreter, nach eigenen Angaben, öffentlich aktiv gegen die AfD positioniert, als im Westen, wo das 50% tun. Und auch bei der Wirtschaftskompetenz schneidet die AfD schlecht ab, sowohl in Ost und West. Laut Zahlen des IW wäre das eine Schulnote von 4 bis 5. Allerdings, und das ist eine Sache, die der Ampelregierung zu denken geben sollte, in Ostdeutschland geben die befragten Unternehmer den Grünen und der SPD eine noch schlechtere Note als der AfD. Die Daten stammen aus einer Befragung von rund 900 Unternehmen aus der Industrie und industrienahen Dienstleistern. Sie wurden bereits im März und April erhoben. Jetzt wurden neue Auswertungen veröffentlicht. Die Stimmen, zum Beispiel aus Sachsen selbst, sind recht unterschiedlich. Anspannung vor der Wahl gibt es bei Fabian Magerl, Hauptgeschäftsführer der IHK Leipzig.
Klar ist, dass natürlich das Thema Weltoffenheit von Sachsen für die Thematik Anwerbung und auch Erhalt von qualifizierten Arbeits- und Fachkräften ein zentrales Thema sein wird in den nächsten Jahren. Und da wäre natürlich eine politische Richtungsänderung nach rechts außen ein Signal, was sicherlich manche verunsichern wird.
Die Vereinigung der sächsischen Wirtschaft und der Sächsische Landkreistag erwähnen die AfD in ihrem neuen Positionspapier von Mitte August kein einziges Mal. Stattdessen schreiben sie, dass Sachsen vor einer Wahl stehe, die die Zukunft des Landes maßgeblich beeinflusse. Das Land brauche jetzt Stabilität und Zuverlässigkeit. Der Interessensverband Silicon Saxony, der unter anderem die Mikroelektronik vertritt, warnt in einem Strategiepapier hingegen davor, dass internationale Studierende zu selten in Dresden bleiben wollen. Besonders häufig werde Diskriminierung als Abwanderungsgrund genannt.
Nadine Lindner berichtete aus Sachsen und mitgehört hat Knut Bergmann, Leiter des Hauptstadtbüros des Instituts der deutschen Wirtschaft und einer der Autoren der Studie über die Haltung der Unternehmen gegenüber der AfD. Guten Tag, Herr Bergmann.
Hallo.
Ja, wie lesen Sie die Umfrageergebnisse, Ihre Umfrageergebnisse? Kuscheln die ostdeutschen Unternehmen mehr mit der AfD oder weniger, als man bei den Umfragewerten denken könnte? Oder distanzieren sie sich im Vergleich zu westdeutschen Unternehmen zu wenig von der Partei?
Also wir waren zunächst überrascht darüber, wie negativ die AfD von den ostdeutschen Unternehmen gesehen wird. Das ist richtig, dass die westdeutschen Unternehmen da noch ein bisschen negativer drauf gucken. Aber in Anbetracht der ja erheblich besseren Wahl- und Umfrageergebnisse für die AfD in Ostdeutschland und auch die dort insgesamt etwas kleinteiligere Unternehmensstruktur war mir schon überrascht, dass die Risikoeinschätzung ähnlich ausfällt.
Womit erklären Sie sich, dass die befragten Unternehmen im Osten dann doch etwas gnädiger sind mit der AfD?
Also im Osten scheint es so zu sein, wir haben unter anderem gefragt, ob sich Unternehmen intern oder extern gegen die AfD positioniert haben. Und das in Westdeutschland dann insbesondere bei der externen Positionierung, also Unternehmen, die sich in der Öffentlichkeit gegen die AfD gestellt haben, sind das dann doch einige Prozentpunkte mehr, als das im Osten der Fall gewesen ist. Der Hauptgrund ist, das sehen wir aus den qualitativen Antworten, dass die Unternehmenslenker sagen, dass Unternehmen keine parteipolitischen Orte sind. Das entspricht übrigens auch der deutschen Tradition. Unternehmen sind hier ebenso wie Verbände in keiner Art und Weise parteipolitisch affiliiert und Wahlempfehlungen beispielsweise hat es bisher so noch nicht gegeben. Und dann sieht man aber in Ostdeutschland, dass die große Unzufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung durchschlägt in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Und das hatten Sie ja eben genannt oder das kam in dem Bericht vor, dass insbesondere die SPD und die Grünen noch schlechter abschneiden als die AfD, die aber eben auch in Ostdeutschland nur ein ausreichender Held.
Ihre Studie zeigt ja eben, das haben Sie gerade angesprochen, öffentlich, aber auch intern im Unternehmen etwas weniger offene Positionierung ostdeutscher Unternehmer gegen die AfD als im Westen. Kann man den Ostunternehmern hier einen Vorwurf machen?
Das glaube ich nicht. Also es muss jedem Unternehmer überlassen sein, sich da nicht positionieren zu wollen. Also das sowas wirkt ja auch zurück beispielsweise auf den Betriebsfrieden. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass Sie beispielsweise in Ostdeutschland auf dem Land ein kleines Unternehmen betreiben, was jetzt in der eigenen Wahrnehmung, auch wenn die dann trügerisch sein mag, vielleicht nicht ganz so stark auf die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften angewiesen ist, wie das jetzt in Westdeutschland beheimater DAX-Konzern wäre. Und ich in einem Umfeld unternehmerisch tätig bin, wo die AfD tatsächlich die Diskurshoheit hat, dann kann ich schon auch aus einer rein ökonomischen Ratio nachvollziehen, dass sich diese Unternehmer da nicht positionieren wollen. Wobei übrigens dieses ökonomische Argument bei uns in der Umfrage kaum genannt worden ist. Aber das wäre ein durchaus legitimes Argument, das dann nicht zu tun.
Die Frage, die sich ja stellt, ist, wie groß der Schaden für die Ostwirtschaft bereits heute ist. Der Chef von Jenoptik in Thüringen hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, schon jetzt sei es sehr schwierig, eine Fachkraft aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel mit Migrationshintergrund in Richtung Osten zu werben. Ist der Ruf schon ruiniert?
Also ich glaube, dass Ostdeutschland in weiten Teilen tatsächlich eher noch den Ruf hat, ein Hochtechnologiestandort zu sein. Wir haben jetzt ja gerade im vergangenen Jahr diverse Ansiedlungspläne gesehen und das treibt die Wirtschaft schon voran. Aber sicherlich dieses Fachkräfterisiko oder das Problem, Fachkräfte in AfD-Hochburgen zu gewinnen, das sagen auch die Unternehmen, dass das schwieriger geworden ist. Das ist in der Tat ein Problem. Die anderen Probleme, die mit der AfD einhergehen, ist jetzt vielleicht auf Landesebene nicht ganz so entscheidend, auch wenn damit Wahlkampf gemacht wird von der AfD, wäre eben der Austritt aus der europäischen Gemeinschaftswährung. Das wäre für den Standort Deutschland verheerend. Aber ich glaube, was man eben nicht unterschätzen darf, ist, dass die AfD einfach das politisch-gesellschaftliche Klima ruiniert. Und das kann für die Wirtschaft keine guten Gelingensbedingungen schaffen.
Das sagen Sie, das sagen viele Ökonominnen und Ökonomen, das sagen aber auch Unternehmer. Da stellt sich die Frage, wenn die möglichen negativen ökonomischen Konsequenzen durch einen Wahlerfolg der AfD so offen kommuniziert werden und natürlich die Wählerinnen und Wähler auch im Osten sich beschäftigen mit den möglichen Konsequenzen ihrer Stimmabgabe. Warum kommt diese Warnung nicht bei vielen von den Wählerinnen und Wählern an?
Es ist vermutlich ähnlich, wie wir aus der Umfrage gesehen haben, dass die Enttäuschung mit der jetzigen Bundesregierung riesengroß ist, ob nun zu Recht oder nicht, das sei dahingestellt. Und die AfD hat ja bisher noch nicht beweisen müssen, dass sie tatsächlich regieren kann. Und es mag auch tatsächlich in der Tradition der ostdeutschen Bundesländer schon auch komisch ankommen, wenn dann der warnende Zeigefinger erhoben wird. Ich glaube, dass auch manche Warnungen von Unternehmensseite aus und von Verbandsseite aus, wie eben sowieso durch alle politischen Parteien hindurch, als eine Art von Belehrung empfunden werden. Und das ist kein gutes Rezept. Also ich würde immer dazu raten, sich auch nicht gegen eine Partei zu positionieren, sondern eben für Werte einzustehen, für Vielfalt, für Toleranz. Also Sie hatten jenen Optik gerade genannt, den Vorstandsvorsitzenden. Die haben eine herausragende Kampagne gemacht. Die sagen dabei gar nicht AfD, aber es ist klar, was die meinen. Und gewissermaßen wäre die sehr schwierig zu bewirtschaftende Ressource, die hier gefragt ist, ist Empathie.
Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, diese Frage zum Schluss, könnte enorme Wahlerfolge einfahren in 2 Wochen. Haben wir uns vor lauter AfD zu wenig mit den möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen eines BSW-Erfolges beschäftigt?
Schwer zu sagen. Bei Bündnis Sarah Wagenknecht ist kaum absehbar, was die wirklich wollen. Also momentan steht halt vor allem die Parteigründerin für ein Programm, was bisher schriftlich kaum kodifiziert ist. Daraus lässt sich sehr wenig ablesen. Aber wenn man den Worten von Sarah Wagenknecht Glauben schenken darf und sie steht halt für dieses Bündnis wie keine andere und mutmaßlich wird das dann auch Politik werden, da glaube ich, dass der Wirtschaftsstandort davon wird nicht profitieren können.
Knut Bergmann war das, Leiter des Hauptstadtbüros des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Und er hat mit uns gesprochen in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Es ist jetzt 13.57 Uhr und am Ende der Sendung kommen wir thematisch nochmal zum Beginn von Wirtschaft am Mittag. Auch in der Wirtschaftspresseschau geht es um das Sanierungskonzept für Warta. Die Geschichte des traditionsreichen Konzerns sei damit um ein dramatisches Kapitel reicher, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Die Übereinkunft zwischen Großaktionär Michael Theuner, dem Kunden Porsche AG und 4 investierten Bankenfonds muss zwar noch formelle Hürden nehmen, wahrscheinlich ist die mittelfristige Zukunft von Warta damit aber gesichert. Allerdings nicht die der bisherigen Aktiengesellschaft, denn die AG wird nach dem angestrebten Schuldenschnitt Geschichte sein. Ein bitterer Schritt für die Kleinaktionäre. Sie sind die großen Verlierer, denn ihre Anteile, die noch vor 3 Jahren bei 160 Euro notierten, werden wertlos. Natürlich ist die Börse keine Einbahnstraße und Anleger müssen sich des Risikos bewusst sein. Dennoch erregt der Fall von Warta zu Recht die Gemüter. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit der Kontrolle des Mindestlohns, bei dessen Einhaltung Deutschland im europäischen Vergleich schlecht abschneide. Ändern ließe sich das ihrer Meinung nach durch eine Neustrukturierung des deutschen Zolls. Es wäre ebenso naheliegend wie sinnvoll, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit der Zollfahndung in einer neuen Behörde zu bündeln. Einer schlagkräftigen Finanzpolizei mit einheitlichen Befugnissen. Eine Finanzpolizei, die ebenso gegen Geldwäsche wie Lohnbetrug vorgeht und sich dafür eng mit anderen Behörden austauscht. Eine solche Umstrukturierung erfordert Mut. Denn der Zoll tut vor allem eins sehr verlässlich. Er treibt über die Verkehrs- und Verbrauchssteuern Geld für den Staat ein. Mehr als 150 Milliarden Euro sind es jedes Jahr, eine gewaltige Summe. Und solange er das weiter tut, gibt es wenig Anreiz, ihn zu reformieren. Zumindest für eine Bundesregierung, die es mit der Bekämpfung von Sozialversicherungsbetrug und Ausbeutung am Ende dann doch nicht so genau zu nehmen scheint.
Das war die Wirtschaftspresseschau hier in der Sendung Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Gleich nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen und Kolleginnen von Deutschland heute. Ein Thema dann: Volksbegehren, eine Initiative will das Gendern in Hamburgs Verwaltung verbieten. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt an dieser Stelle Benjamin Hammer.